Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.
Fortschreitende Nierenschädigung, Dialyse, dann schließlich Nierentransplantation. Sandra Schneller, Vorstandsvorsitzende des Deutschen Diabetikerbunds, hat im Laufe ihrer Diabeteserkrankung vieles erlebt, das Menschen mit Diabetes Angst macht. Doch sie hat sich von ihrer zunehmend schlechter werdenden Gesundheit nicht ausbremsen lassen, sondern hat weiter ihr Leben gelebt. Sogar nach Las Vegas ist sie gereist, während sie dialysepflichtig war. Mit Dialysezubehör und 20 Litern Dialyseflüssigkeit im Handgepäck. Wie sie diese Zeit erlebt hat und warum sie trotzdem froh ist, nach der Transplantation wieder im Alltag angekommen zu sein, darüber spricht Sandra Schneller mit Professor Dr. Thomas Haag, Vorstandsmitglied Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe und Chefarzt am Diabeteszentrum Mergentheim, während beide ihre Mittagspause zu einem Spaziergang nutzen. Nehmen Sie doch einfach die zweite Folge unserer neuen Staffel von Doc2Go zum Anlass und machen Sie auch eine aktive Mittagspause. Laden Sie die Folge auf Ihr Smartphone runter, schnüren Sie Ihre Laufschuhe und los geht's.
Ja, Doc2Go, die mittlerweile vierte Staffel. Ich bin mal wieder im schönen Kurpark von Bad Mergentheim unterwegs. Im Hintergrund rauschen die Wasserspiele. Sonne scheint, bisschen kühl noch. Aber ich freue mich, mit Sandra Schneller spazieren zu gehen. Sandra, wo bist du gerade?
Ich bin mit meinem Hund in Berlin im Grunewald im Hundeauslaufgebiet spazieren.
Das ist ja toll. Das ist ja toll. Hundeauslaufgebiet, was ist das genau?
Da darf man die Leine abmachen und die Hunde können sich so frei bewegen.
Ja, das macht Sinn. Das ist doch schön. Ja, du bist DDB-Vorsitzende, eine besondere Ehre für mich als Vorstandsmitglied der Deutschen Diabeteshilfe, mit der DDB-Vorsitzenden spazieren zu gehen. Seit wann machst du das jetzt mittlerweile?
Mittlerweile mache ich das seit April 2017 und bin jetzt schon inzwischen in der zweiten Amtszeit.
Ein Wahnsinn. Aber im richtigen Leben bist du auch Juristin. Wo bist du da tätig?
Genau, ich habe ein eigenes Büro am Kudamm in Berlin.
Schön. Das ist immer gut für Ärzte, wenn sie auch einen Juristen an der Seite haben. Denn viele Sachen sind ja nicht ganz einfach geworden heute. Da freue ich mich immer, Juristen zu kennen. Aber letztendlich hast du auch wahrscheinlich als Motivation für den DDB tätig zu sein selber auch Diabetes. Ich glaube mittlerweile ja schon ziemlich lange. Es ging bei dir los, als du 21 warst, oder? Wie war das damals?
Genau. Naja, ich habe über einen längeren Zeitraum immer wahnsinnig viel Durst gehabt und war viel auf Toilette und habe ca. 10 Kilo an Gewicht verloren.
Also so der Klassiker, wie wir das auch so kennen.
Genau.
Und mit dem Alter von 21 ist das, glaube ich, nicht das, was sich ein junger Mensch so vorstellt. Oder hast du das ganz cool hinnehmen können?
Naja, ich habe das selber diagnostiziert und bin zu meiner Freundin, die ist Ärztin, und habe gesagt, ich habe Zucker. Was macht man jetzt? Wie geht denn das wieder weg?
Und was hat sie gesagt? Das dauert.
Ja, sie hat mich dann erstmal eingewiesen, weil mein Zucker vor Ort nicht messbar war. Und dann bin ich erstmal gleich ins Krankenhaus gekommen. Dann musste man sich erstmal mit der neuen Lebenssituation abfinden. Und man hat sich erstmal arrangiert. Und dadurch, dass es ja einem ziemlich schnell wieder besser ging, lernt man ja damit zu leben.
Ja, das ist also eine der Geschichten, die ich immer wieder von meinen Patienten höre. Ich glaube, das A und O ist, dass man einen guten Start erwischt. Denn wenn der misslingt, weil man irgendwie nicht die richtige Therapie bekommt oder nicht die richtigen Ansprechpartner findet, dann ist das wie so ein Berg, wo man sagt, auch über den komme ich nie drüber. Ne?
Genau.
Hallo Professor Hartz, sind Sie draußen?
Ja, ich mache Mittagspause. Das ist immer gefährlich, wenn man hier im Kurpark spazieren geht, es begegnen einem 1000 Leute. Und wenn ich arbeite, das sieht keiner, aber wenn ich Mittagspause mache, sehen das irgendwie alle. Ist das bei dir auch so?
Ja, aber im Wald sind nicht so viele Leute um die Zeit. Da geht das.
Ja, schön. Jetzt hast du aber mit dem Diabetes im Leben auch nicht so ganz viel Glück gehabt, oder? Es gab Komplikationen am Ende, so das, was sich viele gar nicht vorstellen können, wenn die Nieren nicht mehr mitmachen. Das ist bei dir auch passiert, oder? Erzähl doch mal, wie das damals war.
Ja, ich hatte mit Diagnosestellung, haben sie gemeint, ich hatte so einen hohen HbA1c, dass ich den Diabetes schon über anderthalb Jahre lang mindestens hatte. Und ich hatte zu Beginn der Diagnose halt auch schon schlechtere Nierenwerte. Und das hat sich dann im Laufe der Jahre immer weiter verschlechtert.
Ja, das kann ja manchmal auch sein, dass eine zweite Nierenerkrankung vorliegt, oder?
Das könnte theoretisch sein. Das war auch meine Frage immer gewesen. Aber wenn man Diabetes hat, dann wird das ja schnell als Ausrede in Anführungsstrichen benutzt, dass das vom Diabetes kommt.
Mhm. Ja, ist ja auch letztendlich egal. Wenn die Nieren dann kaputt gehen, bleibt ja nur, um weiterzuleben, dann die Dialyse. Du hast ja aber nicht für die Dialyse entschieden. Also zumindest nicht für die klassische, wo man zum Arzt ins Dialysezentrum fährt und dort die Blutwäsche bekommt, sondern du hast was ganz anderes gemacht, oder?
Nein, also ursprünglich hatte ich schon daran gedacht, die Hämodialyse zu machen. Aber ich habe dann im Gespräch mit anderen Patienten und Ärzten wurde mir mal die Bauchfelldialyse vorgestellt. Und das hat sich für mich dann als die bessere Variante herausgestellt, weil damit ich halt mein Leben so normal wie möglich weiterleben kann und selbst bestimmen kann, wann und wo ich Dialyse mache und wesentlich unabhängiger bin.
Ja, das wissen die Zuhörer vielleicht nicht so genau, weil es, was Bauchfelldialyse genau ist. Das heißt, da hat man ja einen Katheter, der permanent eine Verbindung zwischen der Außenwelt und der Bauchhöhle darstellt. Und die Bauchhöhle selbst, die ist quasi wie eine Dialysemembran. Das heißt, man infundiert eine zuckerhaltige Lösung und die Schadstoffe treten dann in diese Lösung über. Und man kann die später einfach wieder ablassen, oder? Ist so funktioniert.
Genau, man
oder?
Lässt halt immer 2 Liter diese Dialyseflüssigkeit in den Bauch ein. Die muss man vorher auf Körpertemperatur erhitzen. Und nach 4 bis 6 Stunden, je nachdem, was für ein Regime festgelegt wurde, dann wechselt man das wieder aus und lässt neue Flüssigkeit wieder rein. Und dadurch ist man halt permanent entgiftet bzw. dialysiert und das fühlt sich schon besser an. Also empfinde ich zumindest so. Und man kann halt, man hat keine Essens- und Trinkbeschränkung.
Das heißt, du merkst das richtig, wenn du die Bauchfelldialyse durchgeführt hast, dass es dir direkt danach besser geht?
Nein, das nicht. Also das muss man eine Zeit lang machen. Man geht ja in die Dialyse, wenn man relativ hoch vergiftet ist. Aber man merkt nach ein paar Tagen, Wochen Dialyse, wie das stetig besser wird. Und man hat halt dann immer, man ist halt nicht, wenn man Hämodialyse macht, dann macht man ja alle 2-3 Tage Dialyse und man hat dann immer so Vergiftungsspitzen. Und das ist halt in der kurzen Zeit, wo 5 Stunden da eine Dialyse durchgeführt wird, ist es ja schon Hochleistungssport für den Körper. Und hat natürlich auch Nebenwirkungen.
Ja, klar. Also das heißt, die Bauchfelldialyse ist, für, wenn man den Aufwand nicht scheut, dann wahrscheinlich die bessere Möglichkeit. Aber man hat halt immer eine Verbindung zwischen der Bauchhöhle und der Außenwelt. Da muss man einiges beachten. Man kann diese Bauchfelldialyse nicht überall machen, oder?
Ich habe sie fast überall gemacht, tatsächlich. Man muss halt einen geschlossenen Raum finden, wo so wenig wie möglich Luftbewegung ist, weil man in dem Moment, wo man den Katheter öffnet, darf halt nichts, keine Keime dort reinkommen. Und theoretisch kann man das überall machen, wo man es relativ keimfrei hat. Ich habe das auch im Auto unterwegs gemacht oder in irgendwelchen Räumlichkeiten, weil ich bin ja beruflich auch sehr viel unterwegs. Und man kann das halt auch ein bisschen schieben. Ich war relativ gut dialysiert und konnte halt auch mal einen halben Tag auslassen, wenn ich jetzt ganz weit weg unterwegs war oder keine Zeit hatte oder irgendeine Veranstaltung war und sich da nicht gerade die Möglichkeit hatte. Man ist da halt flexibler.
Mhm. Ja, ich weiß nicht, wer mir das erzählt hat, aber vielleicht ist das auch nur ein Gerücht. Du wärst trotz Dialyse sogar in Las Vegas gewesen.
Ja, da wollte ich eigentlich schon immer hin und dann mit Dialyse, traut man sich ja dann kaum, jetzt größer weiter wegzufahren oder dann ins Ausland. Und mein Freund war beruflich dort und meinte, Mensch, komm doch mit. Und ich so wie...
Cool.
Ja, und dann haben wir dann halt mal nachgefragt bei der Fluggesellschaft und im Hotel dort. In Amerika ist die Bauchfelddialyse ganz bekannt, die ist dort gängiges Verfahren für die Patienten. Und das war ein bisschen Organisationsaufwand, auch mit den medizinischen Zertifikaten. Und ich habe im Vorfeld bei der Fluggesellschaft das als medizinisches Gepäck angemeldet und habe Unterstützung auch bekommen. Die haben mich am Check-in-Shelter abgeholt und haben mir die Sachen getragen, weil ich meine Koffer ja selber nicht tragen konnte. Durch den offenen Katheter am Bauch durfte ich ja nicht mehr wie 5 Kilo heben. Und da wurde ich abgeholt, wurde zur Sicherheitskontrolle gebracht und wie gesagt, habe dem Mitarbeiter dann gesagt, ich habe 20 Liter Dialyseflüssigkeit dabei. Und dann hat er zwei Bundespolizisten geholt, die mich dann gefragt haben, ob das alles für mich ist und was das ist mit der Dialyse. Und dann habe ich mein T-Shirt hochgehoben und dann haben sie gesagt, ja okay, gehen Sie bitte einfach weiter. Ja, und dann, die haben mir dann auch die schweren Koffer dann im Flugzeug oben deponiert und danach auch wieder rausgeholt. Und da das ein langer Flug war und ich in Amsterdam umsteigen musste, konnte ich dort in der Business Lounge einen Raum nehmen und zwischendurch dialysieren, bevor es dann weiter nach Las Vegas ging. Und von dem Dialysathersteller habe ich die Kartons für die Tage auch ins Hotel geliefert bekommen und das Hotel hat mir die aufs Zimmer gestellt. Und ansonsten hatte ich alles bei, was ich noch dann Zubehör brauchte.
Sensationell. Super. Und was hast du dann in Las Vegas alles gesehen?
Alles. Das war ganz lustig, weil mein Katheter hat manchmal Schmerzen im Bauch gemacht, weil er nicht richtig gelegen hat. Und dann hatte ich manchmal Blut im Dialysat. Und das war immer so, ob das nochmal verlegt werden müsste. Und in Las Vegas gibt es so ein Hotel, das heißt New York, New York. Da ist so klein Manhattan nachgebaut und um dieses Hotel ist eine riesen Achterbahn. Und die bin ich gefahren. Und seitdem lag mein Katheter richtig. Als ich nach dem Urlaub dann zum Arzt kam und er gefragt hat, wie das aussieht mit den Schmerzen, sage ich, ich habe keine mehr. Ich bin Achterbahn gefahren und seitdem ist alles okay. Da hat sie gelacht.
Ja, Wahnsinn. Das ist schon wirklich toll.
Ich war auch noch 2 Tage im Grand Canyon mit dem Auto. Und in Las Vegas gibt es ja viel zu gucken. Bei Tag und bei Nacht war sehr schön.
Ja, ich war noch nie in Las Vegas. Wie lange warst du da?
Wir waren eine Woche dort. Ist ja eine schöne Gegend. Ist halt alles ganz anders, ein anderes Land, alles sehr viel größer. Mir war vorher gar nicht klar, wie groß das tatsächlich ist und wie lange man immer fährt, wenn man irgendwo hin möchte.
Ja, das waren bestimmt Eindrücke, die, ja, die prägen sich ein. Heute aber dialysierst du nicht mehr, oder? Du hast eine neue Niere bekommen,
ja.
Auf einem ganz besonderen Weg. Erzähl doch mal, wie du zu einer neuen Niere gekommen bist, Sandra.
Ja, also ich stand seit 2020 im Oktober auf der Warteliste für die Nierentransplantation. Und als ich dann Dialyse gemacht habe, kam meine Schwester mich besuchen und wollte das genau sehen, wie ich das mache, wie das ist. Und da meinte sie, Mann, so kann man doch nicht leben und wie machst du das und kann man da nicht. Und dann hat sie sich dann an die Charité, wo ich gelistet war, gewendet, an das Transplantationsbüro und hat sich untersuchen lassen, ob wir beide kompatibel sind. Und hat mich gefragt, ob ich halt ihre Niere nehmen würde, weil selber fragt man ja nicht nach sowas. Und ich habe eigentlich immer geglaubt, das kommt schon irgendwann der Anruf.
Ja.
Ja, und das hat dann gepasst und sie ließ sich dann davon nicht abbringen. Und dann wurde ich letzten Sommer, also vor 9 Monaten, am 12. Juli transplantiert. An einem Tag. Meiner Schwester wurde die Niere entnommen und mir eingesetzt.
Und die funktioniert wie eine 1?
Super. Also meine Schwester ist ein Stückchen kleiner als ich und auch 15 Kilo leichter. Und ihr Nierchen funktioniert super. Sie haben gesagt, die Filtrationsrate vielleicht so bei und Krea bei 1,4, 1,5, weil sie halt kleiner ist. Und bei mir läuft sie noch besser. Mein Krea ist bei 1,1 und eine Filtrationsrate von zwischen 55 und knapp über 60. Immer so schwach hat sich das eingepegelt. Also ich fühle mich gesund.
Ja, das hört sich top an. Da fällt mir was ein, Sandra. Es gibt ja auch in diesen ganz seltenen Fällen, wo man eine neue Niere braucht und Typ 1 Diabetes hat, auch die Doppeltransplantation, das heißt die Niere und eine Bauchspeicheldrüse. Kam sowas für dich in Frage oder hast du dich damit gar nicht beschäftigt?
Ja, ich stehe immer noch auf der Liste für die Doppeltransplantation, also in Warteliste auf die Pankreas. Aber die Aussichten werden jedes Jahr schlechter, weil die Zahlen für die Pankreastransplantation extrem zurückgegangen sind. Weil das ist auch eine kompliziertere Transplantation als die Niere, weil die Gefäße auch wesentlich feiner sind und das Organ größer und das Organ ja wahnsinnig viele andere Funktionen im Körper noch mit unter hormonell unterstützt und die ist halt ein bisschen komplizierter und die muss halt wirklich 120% in Ordnung sein, damit das auch gemacht wird. Und wie gesagt, die Zahlen sind so rückläufig, dass die Wartezeiten mittlerweile schon, glaube ich, bei 8 Jahren liegen. Und ich habe jetzt gewechselt nach der Transplantation auf dieses auf Pumpe mit Automodus. Und das klappt wirklich, wirklich super, selbst mit Cortison und Immunsuppressiva, welche ja auch Blutzucker erhöhend wirken. Aber das funktioniert gerade super, sodass ich am Überlegen bin,
ob du die Operation machen
ob
lässt.
Ob ich es so lasse, weil das ein funktionierendes System. Kann mir das ja noch überlegen.
Das kann ich verstehen. Ich würde in die gleiche Richtung denken, wenn ich selber wäre. Aber das hört sich ja alles richtig, richtig gut an. Was ich dich schon immer mal fragen wollte, weil du warst eine junge Frau, als du einen Diabetes bekamst, du hattest eine Dialyse-Schlauch am Bauch, du hattest einen Freund. Das hat ja auch so das Zusammenleben beeinträchtigt, oder? Was hat dein Freund dazu gesagt? Außer, dass er dich mit nach Las Vegas nehmen wollte.
Der meinte eigentlich immer so, schlimm ist das doch alles gar nicht, weil du kannst ja alles machen wie sonst auch. Und der kommt halt auch aus dem medizinischen Bereich und der ist immer sehr interessiert, wie das alles funktioniert. Und wir haben halt immer drüber gesprochen und er meinte halt auch wieder mit der Pumpe oder so, der kennt mich ja nur so. Und dann mit dem Dialyseschlauch, das gehört halt zu dir, das bist halt du. Da hat er gar nicht drüber nachgedacht, glaube ich.
Ja. Ich habe da, wenn ich mit meinen Patienten spreche und sage, das klappt nicht so gut mit dem Spritzen bei Ihnen, was halten Sie denn von der Pumpentherapie? Dann sagen manche, ja, gut, habe ich mir auch schon Gedanken drüber gemacht. Andere sagen aber wieder, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dann hängt immer was an mir dran und dann will ich das nicht. Und wenn überhaupt, dann nur eine schlauchlose Pumpe. Beeinträchtigt so eine Pumpe das Zusammenleben sehr oder kann man sich da arrangieren? Es gibt ja so Situationen, wo eben so Pumpen auffallen, also zum Beispiel im Schwimmbad oder natürlich beim Sex oder wenn man sonst irgendwie leicht bekleidet ist. Wie hast du das empfunden?
Naja, der Gedanke war bei mir, bevor ich die Pumpe bekommen habe, ähnlich. Aber als ich dir da mal Probe gelegt habe, ich habe da meinen Partner auch gefragt, habe ihm das gezeigt, ob ihn das stören würde. Und dann, die meinen halt immer, wenn es dir damit gut geht oder besser geht, was ja auch so ist. Also meine Einstellung ist ja, mit Pumpe funktioniert halt wesentlich besser als mit Pen. Das muss halt jeder für sich entscheiden. Es gibt ja auch Menschen, die kommen mit Pen gut zurecht. Aber das ist bei einer Selbsthilfe oder bei den Gesprächen mit anderen Diabetikern halt immer Thema. Und man muss sich auch manchmal blöde Kommentare anhören, wenn die Pumpe da am Bikini geklipst ist. Aber da gewöhnt man sich halt dran. Das geht ja dabei nur
echt?
Um mich
was,
und nicht um andere.
Was sagen die da so?
Naja, ich wurde mal darauf angesprochen von einer Bekannten. Ich hätte die Pumpe nur, um Aufmerksamkeit zu erregen. Oder mich hat mal am Pool jemand gefragt, ob das ein MP3-Player ist. Das ist dann eher lustig. Das gibt's auch.
Ja, und mein Bauch hört
und,
mit.
Und ich ja, genau. Und dann ich im Gespräch selbst mit anderen Diabetikern, die mit Pen spritzen, wurde mal gesagt, dass könnte sich nie vorstellen, eine Frau mit Pumpe zu haben. Ich sage, okay, das ist halt jedem seins. Man kann den Leuten das halt auch nicht recht machen. Das ist halt egal.
Ja, das glaube ich. Das glaube ich. Dann würde wahrscheinlich auch nie eine Frau mit Pumpe kriegen.
Genau.
Gut, jetzt haben wir ja schon ganz viel über dich gesprochen. Was möchtest du denn von mir wissen, Sandra? Wenn wir so schön spazieren gehen, du in Berlin und ich in Bad Mergentheim.
Ja, ich habe überlegt, meine Einstellung läuft gut. Ich habe schon viel von dir gehört. Du hast ja auch mal ein Video mit uns zusammengedreht. Mich würde mal so interessieren, was deine Themenschwerpunkte so sind. Du bist ja wahrscheinlich dann auch, kommst aus der Diabetologie. Und
ja, also ja, ich komme noch aus einer Zeit, da gab es noch richtige Chefärzte, die konnten ihren Assistenzärzten befehlen, was sie zu tun haben. Heute haben wir einen kooperativen Führungsstil, befehlen nicht mehr, sondern besprechen. Ja, mein früherer Chef hat zu mir gesagt in der Uniklinik in Frankfurt, ab sofort machst du jetzt Zucker. Habe ich gesagt, gut, wenn Sie das sagen, Herr Professor, dann mache ich das. Und ich muss sagen, ich war ein ganz, ganz schlechter Diabetologe, weil ich habe die Dimension des Diabetes überhaupt nicht verstanden. Ich habe so gedacht, naja, was ist denn Diabetes? Da fehlt Insulin, die gibt es ja Gott sei Dank in der Apotheke. Jetzt muss man das 4-mal am Tag spritzen und messen, das wird man wohl irgendwie hinkriegen. Aber über die Jahre, und ich mache das jetzt schon 35 Jahre, habe ich wirklich gelernt, was es überhaupt heißt, Diabetes selbst zu managen und gut zu managen. Und ich verneige mich ehrlich vor jedem, der mit seinem Diabetes gut zurechtkommt und das jeden Tag immer wieder macht. Und ich verstehe auch, dass man immer wieder mal eine Pause braucht und sagt, ich muss jetzt auch mal was anderes machen. Und es kommen in der Regel die Leute am besten zurecht, die den Diabetes in ihrem Leben mitnehmen. Mitnehmen meine ich, er begleitet sie, er wird nicht hinterhergeschleppt oder vor sich hergetrieben, sondern er ist einfach dabei, gewünscht oder ungewünscht, ist so. Aber es läuft und dann, wenn das klappt, verspreche ich meinen Patienten auch immer, wenn das Diabetes-Team gemeinsam mit dir einen guten Weg findet, dann wirst du mit deinem Diabetes genauso lange leben und genauso viel Spaß haben, wie wenn du den nicht bekommen hättest. Sage ich einfach so.
Ja.
Stimmt das? Was meinst du?
Ja, das stimmt. Natürlich kann man den nicht ablegen. Ich glaube, das würde sich jeder Diabetiker mal wünschen oder jeder Mensch mit Diabetes mal wünschen, dass man den mal ablegen kann. Aber der ist halt immer mit dabei überall. Und ich habe mich ja auch von nichts aufhalten lassen im Leben. Klar hat man immer mal Höhen und Tiefen und Sachen, die dann irgendwann mal nicht so funktionieren. Weil der Körper ist ja irgendwie auch keine Maschine. Es gibt halt auch so viele Dinge, die das alles beeinflussen, auch die Blutzuckerwerte. Da bin ich immer wieder erstaunt. Aber man lernt das ja dann irgendwie, damit zu leben. Also ich fand auch für mich wichtig, halt immer auch den Austausch mit anderen Patienten und dann auch so, wie machst du das? Und oder wie oft wechselst du deine Lanzetten? Und dann kam einer zu mir und meinte, wie, man kann die Lanzetten wechseln? Früher zum Blutzucker. Wenn man dann sieht, dass andere Leute auch ganz normal leben und dass man nicht alleine damit ist. Es gibt ja tatsächlich wirklich eine Vielzahl von Patienten. Und das ist halt auch immer so, die wissen, wenn man davon spricht. Man sagt immer früher auch mit den Ärzten, die dann immer einem schlechtes Gewissen machen, weil der HbA1c jetzt nicht so gut ist, aber nicht fragen, woran das gelegen hat oder so. Und die anderen Patienten, die wissen halt, wie das mal ist, wie die einzelnen Situationen sind. Dann mal eine Zeit, wo es schlechter läuft, wenn man viel Stress hat oder noch zusätzlich eine andere Erkrankung hat oder so. Und das ist halt wichtig, dass man halt immer dranbleibt und den Spaß am Leben nicht verliert. Und man kann ja mit Diabetes heutzutage auch trotzdem alles machen, was andere auch machen.
Ja. Sandra, du bist ja jetzt die Vorsitzende vom Deutschen Diabetikerbund. Ich bin im Vorstand der Deutschen Diabeteshilfe. Sehr lange sind wir jetzt also schon auch im Diabetesgeschäft unterwegs. Hast du den Eindruck, dass sich die Situation für Menschen mit Diabetes, was so die Wahrnehmung von der Politik oder auch der Gesellschaft anbelangt, in den letzten Jahren verbessert hat?
Da muss ich sagen, also eigentlich gar nicht. Also ich finde, nach wie vor kann man immer noch nicht genug aufklären. Und ich glaube, dass es verkannt wird, wie rasend schnell sich die Erkrankung ausbreitet und dass das ja immer mehr werden und dass da auch irgendwas getan werden muss. Ich bin auch immer wieder erschrocken, wie wenig aufgeklärt Menschen sind, dass sie nicht mal den Unterschied zwischen Diabetes Typ 1 und Typ 2 kennen und dass es schwer ist, in der Politik Gehör zu finden mit Diabetes. Und nach den Zahlen her müsste ja mindestens 1/10 der Politiker auch Diabetes haben. Und ich finde, das wird immer so abgetan viel als Lifestyle-Krankheit.
Ja. Das stimmt, das sehe ich auch so. Ich sehe Fortschritte in der Therapie des Diabetes.
Ja,
also die hat sich ja wirklich in der Zeit, als ich angefangen habe, bis heute dramatisch verbessert. Wir haben die besten technischen Möglichkeiten im Vergleich zu früher. Wir haben sehr viele sehr gut verträgliche Medikamente, die helfen. Aber wir schaffen einfach nicht eine vernünftige Prävention hinzubekommen, weil die Menschen eben so sind, wie sie sind. Also die gesellschaftspolitische Lage hat sich ja auch in den letzten Jahren durch viele Dinge verändert. Aber aus meiner Sicht nicht zum Besten. Was denkst du darüber?
Ja, das sage ich immer. Ich bin immer wieder erschrocken. Mein Spruch ist ja auch immer, man kann nie genug aufklären. Das sieht man immer an allen Ecken und Enden. Und von den Therapiemöglichkeiten ohne Frage, ich finde das schon Wahnsinn, was möglich ist. Ich habe ja auch mit PEN angefangen. Und schon der Wechsel zur Pumpe und jetzt mit der kontinuierlichen Blutzuckermessung und jetzt sogar mit Automodus, das erleichtert das Leben schon ungemein. Man muss halt schon fast gar nicht mehr raufgucken.
Ganz gewaltig.
Ja, und man kann einfach sein Leben leben. Und wenn irgendwas ist oder sich verändert am Blutzucker, dann wird man halt gewarnt und dann kann man nachgucken und gegebenenfalls nachsteuern. Das hat wirklich viele Vorteile im Vergleich zu früher. Und meine Finger sind nicht mehr wund vom vielen Stechen.
Ja, schön. Ich bin mittlerweile wieder an der Diabetesklinik angekommen. Die liegt ja direkt neben dem Kurpark. Man hört jetzt auch schon das Rauschen von der Tauber. Ja, war schön mit dir zu sprechen, Sandra. Ich wünsche dir alles Gute und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder persönlich in Berlin. Ist ja der nächste Deutsche Diabeteskongress. Und trinken wir zusammen auf die neue Freiheit mit den neuen Nieren.
Ja, sehr gerne. Wir haben dort auch einen Stand. Sind da mit dabei. Da sehen wir uns auf alle Fälle.
Gibt es da Sekt?
Okay, jetzt wo ich es weiß, bin ich vorbereitet.
Ich komme. Okay. Also, alles Gute dir und bis bald, liebe Sandra. War schön, mit dir spazieren zu gehen.
Danke, Thomas. War auch schön mit dir.
Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim und der IKK Classic. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich auch auf www.diabetes.de.org/podcast. Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. In 2 Wochen geht bei Doc2Go dann Dr. Martin Wanack, Diabetologe an der Charité Berlin, spazieren, gemeinsam mit Caroline Ries. Mit gerade einmal 27 Jahren erhielt sie die Diagnose Typ 2 Diabetes. Heute teilt sie ihre Erfahrung auf Instagram unter dem Alias Sweet Caramel Type 2. Wie der Typ 2 Diabetes ihr Leben verändert hat und warum sie ihrem Diabetes sogar irgendwie dankbar ist, darüber spricht sie in der nächsten Folge. Bis dahin und auf Wiedergehen.
Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.